Damit rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 36a bis 36c. Es ist die Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Keine Gemeinnützigkeit für politische Agitation sowie die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Demokratie erhalten, bundesweites Verbot der Antifa prüfen und Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Linksextremistische Brandanschläge und Gewaltexzesse am 1. Mai stoppen, Effektivität der Terrorbekämpfung optimieren. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Bitte wählen Sie wieder Platz. Wenn das auch in der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen einigermaßen der Fall ist, eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Albrecht Glaser, AfD.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Fußball-Deutschland erlebte beim Spiel der Nationalmannschaft gegen Frankreich eine Schrecksekunde, als ein Paraglider bei seinem Demonstrationsflug beinahe eine Katastrophe ausgelöst hätte. Dieser Vorgang ist nach geltender Rechtslage Ausschluss einer gemeinnützigen Betätigung von Greenpeace. Eben die Frage, was eigentlich gemeinnützig im Sinne des Steuerrechts sein könne, hat die Steuerverwaltung auch im Falle von Attac zu entscheiden. Das politische Netzwerk Attac entstand in Deutschland mit einer Erklärung zur demokratischen Kontrolle der Finanzmärkte. Diese Resolution wurde von verschiedenen linksgerichteten Organisationen und von Politikern von Bündnis 90 Die Grünen und der SPD unterzeichnet. Nach den Feststellungen des Hessischen Finanzgerichts betätigte sich Attac wie folgt. Der Verein erhob konkrete steuerpolitische Forderungen zur Einnahmeverbesserung des Gesamtstaates, übte Kritik an einem Gesetzesvorschlag der Bundesregierung, wandte sich mit einem Online-Appell an die Bundeskanzlerin und an verschiedene Bundesminister, veranstaltete Unterschriftensammlungen und forderte die Politik auf, Beteiligungsgesellschaften wie Investmentfonds nicht mehr steuerlich zu begünstigen und forderte staatliche politische Projekte der demokratischen Kontrolle der Öffentlichkeit zu unterwerfen. Zitat Ende. Zutreffend musste dann auch der BFH 2019 zu dem Schluss kommen, dass es sich bei der von Attac betriebenen inhaltlichen Kampagnen nicht um die Vermittlung von Bildungsinhalten ging, sondern um eine, Zitat, öffentlichkeitswirksame Darstellung und Durchsetzung eigener Vorstellungen zu tagespolitischen Themen und damit um die Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung. In seiner zweiten Entscheidung im Rahmen der Revision am 10. Dezember 2020 wurde der BFH dann noch deutlicher. Die Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die Gestaltung der öffentlichen Meinung ist kein eigenständiger gemeinnütziger Zweck im Sinne von § 52 Abgabenordnung. Und der Kläger könne das BFH-Urteil nicht durch sein Begriffsverständnis von politischer Bildung infrage stellen. Zitat Ende. 57 Absatz 2 Abgabenordnung erlaubt derzeit den Zusammenschluss steuerbegünstigter Körperschaften zu einer Art steuerbegünstigter Konzernkörperschaft. Zudem ist es nach § 58 steuerbegünstigten Körperschaften erlaubt, eigene steuerbegünstigte Einnahmen an andere steuerbegünstigte Körperschaften weiterzuleiten. Dabei stellt sich die Frage, ob dies vereinbar ist mit dem Prinzip der Unmittelbarkeit der Verfolgung steuerbegünstigter Zwecke durch eine Körperschaft, die von Mitgliedern und Spendern konkrete Zuwendungen auf einen konkreten Zweck bezogen erhält. Denn die unmittelbare Zweckverfolgung ist Voraussetzung zur Erlangung des Status der gemeinnützigen Organisation. Angesichts einer durch ein Bundesobergericht geklärten Rechtslage konnte man erwarten, dass nunmehr bundesweit die Finanzämter ihre Gemeinnützigkeitsfälle darauf überprüfen, insbesondere auch durch tatsächliche Nachschau, ob sich darunter vergleichbare Organisationen befinden, die zu Unrecht Steuerbegünstigungen enthalten, zumal diese Privilegien gewaltig sind. Keine Körperschaftssteuer, keine Grundsteuer, keine Erbschafts- und Schenkungssteuer, ermäßigte Umsatzsteuer. Zudem haben gemeinnützig anerkannte Organisationen die Berechtigung zur Erteilung von Spendenbescheinigungen an natürliche Personen und Unternehmen. Beide Gruppen können jährlich bis zu 20% ihrer Einkünfte bzw. Gewinne solchen Organisationen zuwenden und solche Beiträge und Spenden von ihrer steuerlichen Bemessungsgrundlage abziehen. Bei so viel Subvention blüht der Missbrauch. Daher kann man dann motorisierte Paraglider zum Einsatz bringen, Demonstrationen veranstalten mit Großgerät zur Lärmerzeugung und Reisekostenerstattung für die Teilnehmer, Flugblätter drucken, Werbeauftritte finanzieren, Geschäftsführergehälter in gemeinnützigen Organisationen zahlen in Höhe von Vergütungen, die für Bundestagsabgeordneten bezahlt werden und so weiter und so weiter. Ein gewisser Transfer von Abgeordneten zu solchen Geschäftsmodellen ist nicht zu übersehen. Mit solchen Steuersubventionen wird eine ganze Kulisse sogenannter zivilgesellschaftlicher Organisationen errichtet, die dann schlechter Politik direkt demokratische Legitimation verleihen sollen. Dies alles ist wohl der Grund, weshalb der Bundesfinanzminister mit den Länderfinanzministern eine Art Nichtanwendungserlass bis Ende 2021 vereinbart hat, meine Damen und Herren. Das ist ein Skandal und eine Aushebelung der Rechtsprechung, meine Damen und Herren. Seine Absicht war dabei wohl, in dieser Legislaturperiode die Missbräuche von Greenpeace, Attac und Co. gesetzgeberisch zu legalisieren. Das ist glücklicherweise bis heute nicht gelungen. Wir beantragen daher schnellstens der bestehenden Rechtslage Geltung zu verschaffen und zusätzlich den Katalog der Forderungszwecke in § 52 Abgabenordnung zu durchforsten. Er enthält Gummiklauseln, wie zum Beispiel die Ziffer 25, ich zitiere, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke. Hier ist dringend gesetzgeberische Klarstellung erforderlich. Auch erschlichene oder missbräuchliche Gemeinnützigkeit, meine Damen und Herren, ist Steuerhinterziehung, auch und gerade, wenn sie durch linke Kampforganisationen begangen wird. Herzlichen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Christian von Stetten, CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss und am letzten Tag der regulär letzten Sitzungswoche in dieser vierjährigen Legislaturperiode beschäftigen wir uns heute im Deutschen Bundestag noch einmal mit dem Gemeinnützigkeitsrecht. Ich gebe zu, wenn es nach mir gehen würde, würden wir uns sehr häufiger über die ehrenamtlich Tätigen in unserem Land unterhalten, über die gemeinnützigen Organisationen, über die, die unser Leben, unser Vereinsleben am Laufen halten und die in sozialen Organisationen tätig sind. Fast 600.000 Organisationen gibt es, in denen jeder zweite Bundesbürger engagiert ist. Und Sie sehen, das Gemeinnützigkeitsrecht trifft eigentlich jeden. Und deswegen hat es eigentlich das Recht verdient, viel häufiger hier diskutiert zu werden. Selbstkritisch müssen wir als Große Koalition feststellen, dass der Herr Bundesfinanzminister Olaf Scholz den mehrfach angekündigten Gesetzentwurf zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts bis heute nicht vorgelegt hat. In der Tat, Herr Glaser, hat der Bundesfinanzminister bereits 2019 uns im Deutschen Bundestag mitgeteilt, dass noch in dieser Legislaturperiode ein solcher Gesetzentwurf auf den Weg gebracht wird, wo dann am Ende des Tages auch die Frage entschieden werden soll, wie werden wir beurteilen, wenn politisch die Betätigung von gemeinnützigen Vereinen am Ende des Tages auch steuerlich behandelt werden soll. Dieser Gesetzentwurf fehlt bis heute. Wir haben uns aber des Öfteren schon darüber unterhalten, auch über die deutsche Umwelthilfe zum Beispiel. Es gab Kollegen, die waren der Auffassung, dass die deutsche Umwelthilfe überhaupt gar keine gemeinnützige Organisation ist, sondern ein politisch aktiver Abmahnverein ist mit 350 Mitgliedern, aber 100 gut bezahlten Mitarbeitern, die allein durch Abmahnungen mehr als 2 Millionen Euro im Jahr einnehmen. Und da stellt sich schon berechtigt die Frage, ob es sich hier noch um eine gemeinnützige Organisation handelt, der wir zusätzliche steuerliche Privilegien geben sollten. Ich bin der Auffassung eher nicht. Und ich bin auch der festen Auffassung, dass wenn Vereine, Organisationen sich politisch betätigen, dann sollten sie genauso die Eröffentlichungspflichten und Offenlegungspflichten haben, wie Parteien auch, die dies auch politisch tun. Denn sonst verschieben wir die eine Situation in die andere. Und das müssen wir auch dementsprechend mal klarstellen. Bei der Frage und bei der Bestimmung nach der politischen Betätigung von gemeinnützigen Vereinen hat der Bundesfinanzminister zwar die erhoffte und notwendige Klärung bisher vermissen lassen. Das werden wir dann vielleicht in der nächsten Legislaturperiode angehen. Aber meiner Fraktion war es trotz der Nichtvorlage des Gemeinnützigkeitsrechts trotzdem wichtig, dass wir die wichtigen Entlastungen und auch die steuerlichen Punkte für die ehrenamtlich Tätigen und die Vereine und Organisationen trotzdem noch in dieser Legislaturperiode verabschieden können. Und deswegen haben wir diese wichtigen Punkte in das Jahressteuergesetz 2020 aufgenommen, wo Sie, Herr Glaser, als Fraktion leider nicht zustimmen konnten, sondern sich kraftvoll enthalten haben. Da hätten Sie mal zustimmen können, hätten Sie was Gutes tun können. Wir haben trotzdem eine Mehrheit dafür bekommen, dass wir zum Beispiel die Ehrenamtspauschale von 720 auf 840 Euro erhöhen konnten. Wir konnten die Übungsleiterpauschale von 2400 Euro auf 3000 Euro erhöhen. Damit setzen wir wichtige Forderungen der Ehrenamtlichen um. Wir haben den Zuwendungsnachweis vereinfacht. Das heißt, Spenden bis 300 Euro müssen die Ehrenamtlichen keine Spendenquittungen mehr schreiben, sondern es geht über den Einzahlungsbeleg. Und wir haben für kleine Vereine die Einnahmen von höchstens 45.000 Euro im Jahr haben, haben wir die Mittelverwendung abgeschafft. Ebenso haben wir den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb praktisch die Freibeträge von 35.000 Euro auf 45.000 Euro im Jahr erhöht. Und wir werden im nächsten Wahlperiode vielleicht dann mit einer anderen Farbe im Finanzministerium hier weitermachen. Und da lade ich heute schon alle ein. Wir können dies gemeinsam verabschieden. Wir können die dringend notwendigen Haftungsrisiken für ehrenamtlich tätige Vorstandsmitglieder weiter beschränken. Denn es ist ja schon fast verrückt, dass Vereine keine Vorsitzenden mehr bekommen. Nicht, weil sich niemand mehr engagieren möchte, sondern weil sie nicht mit einem Fuß im Gefängnis stehen möchten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Das können wir in der nächsten Wahlperiode ändern. Wir können auch die bürokratischen Vorschriften bei den Aufzeichnungspflichten des Mindestlohns für Sportvereine streichen. Wir können über mehr Freibeträge, höhere Freibeträge weiter diskutieren. Wir können den Feuerwehren, Hilfsorganisationen und den Mitarbeitern des THWs deutlich besser stellen. Wir können generell dafür sorgen, dass in unserem Land ehrenamtlich Tätige mehr Beachtung finden, dass wir hier einen höheren Stellenwert beimessen, dass wir mit ihnen mit mehr Respekt begegnen. Und wenn wir dies in der nächsten Legislaturperiode gemeinsam machen können als Parlament mit einer Regierung, die dies auch umsetzen möchte, dann starten wir eine gute Regierung im nächsten Jahr. Ich danke mich. In dieser Legislaturperiode haben wir viel fürs Ehrenamt getan. Es wäre noch etwas mehr möglich gewesen. Wir werden leider Ihre Anträge ablehnen. Herzlichen Dank.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulla Ehn, FDP.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die AfD hat einen Antrag zum Thema Gemeinnützigkeit vorgelegt. Was die vielen Millionen von Menschen leisten, die sich hierzulande in Vereinen und Verbänden ehrenamtlich engagieren, ist von unschätzbarem Wert. Angefangen bei den Tafeln, über den Sport bis hin zum Einsatz für den Erhalt einer 280 Jahre alten Windmühle. Es gibt also gute Gründe, weshalb gemeinnützige Tätigkeiten und Spenden dafür steuerlich begünstigt werden. Und es gibt gute Gründe, warum die Hürden für eine rückwirkende Aberkennung der Gemeinnützigkeit hoch sind. Eine pauschale, überhastete Aberkennung darf es aber nicht geben. Jeder Einzelfall muss durch die Finanzverwaltung sorgfältig überprüft werden. Dem steht das Urteil des Bundesfinanzhofs ja auch nicht entgegen. Der informelle Nichtanwendungserlass ist eine reine Erfindung der AfD. Den Rechtsbegriff gibt es nicht, und einen Beleg dafür bleiben Sie uns ja auch noch schuldig. Sie versuchen mit Ihrem Antrag als Legislative völlig grundlos direkt in die Exekutive einzugreifen. Das höhlt unser Rechtsstaatsprinzip aus. Und unsere Gewaltenteilung wird durch sowas beschädigt. Der Antrag der AfD zeigt, es geht hier nicht um eine maßvolle und differenzierte Umsetzung des Urteils des Bundesfinanzhofs. Ihnen geht es lediglich darum, dieser Partei missliebige Organisationen, die nicht auf ihrer Linie sind, empfindlich zu treffen.
Und Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Glaser?
Nein, dies ist meine letzte Rede, und da möchte ich von der AfD eher nicht gestört werden. Und wenn ich das so sagen darf, aus Ihrem Antrag, insbesondere der Begründung, spricht ja der blanke Neid, dass von Parteien mehr Transparenz verlangt wird als von gemeinnützigen Organisationen. Ihr Antrag ist schlicht überflüssig, und wir lehnen Ihren Antrag deshalb ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die letzte reguläre Sitzungswoche geht zu Ende, und dies ist meine letzte Rede im Deutschen Bundestag. Ich bin stolz und ich bin dankbar, dass ich eine der 709 Abgeordneten sein durfte. Wir alle haben eine ereignisreiche Wahlperiode hinter uns, und das trifft auch und vielleicht besonders auf uns Haushälter zu. Als Mitglied des Haushaltsausschusses habe ich parteiübergreifende, konstruktive und sehr kollegiale Zusammenarbeit erlebt. Und ich will mich daher bei allen Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss, besonders bei meinen Co-Berichterstattern und den Obleuten, von Herzen dafür bedanken. Allen Mitgliedern meiner Fraktion danke ich für das tolle Miteinander. Mein besonderer Dank gilt Otto Fricke, Frank Schäffler und Christian Dürr, die ich hier stellvertretend für unsere AG-Haushalt und meinen Arbeitskreis nenne, für die stets herzliche Atmosphäre, die auch oft launig war, und dafür, dass ich diese Rede heute noch halten konnte. Obwohl wir Freien Demokraten eine Fraktion von 80 Individualisten sind, sind wir doch ein echtes Team gewesen in diesen Jahren. Ich werde unsere Landesgruppe Nord vermissen, ebenso wie die Kolleginnen und Kollegen vom Schriftführerdienst, den ich immer gern geleistet habe. Und mein Dank geht auch an all die guten Geister, besonders meine eigenen Mitarbeiter, die hinter den Kulissen immer dafür sorgen, dass der Parlamentsbetrieb reibungslos läuft. Und von dieser Stelle grüßen möchte ich ausnahmsweise meine 95-jährige Mutter und meine Familie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele schwere Herausforderungen stehen dem kommenden Deutschen Bundestag bevor. Nie gab es mehr zu tun. Mein Herzenswunsch ist es, an diesem Rednerpult auch in Zukunft immer Stimmen zu hören, die sich für eine liberale Politik einsetzen. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank.
Frau Kollegin, Ihnen, ich danke Ihnen für Ihren Dienst an der parlamentarischen Demokratie als Mitglied dieses Hauses. Wir wünschen Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute. Und jetzt erteile ich das Wort, wahrscheinlich sind Sie noch gar nicht entlassen. Jetzt erteile ich das Wort zu einer Zwischenbemerkung dem Kollegen Albrecht Glaser, AfD.
Herzlichen Dank, Herr Präsident, verehrte Frau Kollegin. Ihnen, Sie haben behauptet, es gäbe keinen informellen Nichtanwendungserlass. Das ist natürlich richtig, weil das kein Terminus technicus ist. Deshalb steht es bei mir im Manuskript auch in Anführungszeichen. Aber worum es geht, ist in der Sache, dass das, was man sonst in einem formalen Nichtanwendungserlass, der dann auch im Bundessteuerblatt 2 verkündet wird, regelt, hier gewissermaßen im Dunkeln geregelt worden ist. Und davon sprach ich. Und Belege dazu haben wir, weil wir Auskünfte von Finanzministern in Landtagen haben, die uns von der Vereinbarung des Bundesfinanzministers mit allen Länderfinanzministern berichten. Ergo ist das genau so gedealt, wie ich das Ihnen vorgetragen habe. Und deshalb verwahre ich mich gegen den Vorwurf. Und lieber Herr von Stetten, wenn ich das noch nachtragen darf, etwas schlitzohrig. Bei einem Paket von Jahressteuergesetz sind natürlich viele Punkte. Und dem Ehrenamt haben wir genauso zugestimmt in den Detailentscheidungen, wie Sie das vorgetragen haben. Aber das Gesamtpaket des Jahressteuergesetzes war abgelehnt worden. Diese Differenzierung wollen Sie bitte machen. Wir stehen da wirklich in der Sache, was diese ehrenamtlich, echten ehrenamtlichen Entscheidungen angeht, vollends an Ihrer Seite. Herzlichen Dank.
Frau Kollegin, Sie können, wenn Sie wollen, antworten. Dann hat als nächster Redner das Wort der Kollege Michael Schrode, SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antrag, die Anträge der AfD sind wieder typisches Paaren sich. Gewisses gefährliches Halbwissen und bewusste Verdrehungen und auch Verhetzungen miteinander. Da ich mich hier auf den Antrag zur Gemeinsamkeit auch hier beziehe und konzentriere, eins, ich bin froh, dass die Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes weiterhin gemeinnützig sind. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungsarbeit, aber auch ein wichtiger Bestandteil im Kampf und Einsatz für Demokratie und gegen rechte Hetze, auch in diesem Haus hier auf der rechten Seite. Vor allem ist Ihr Antrag von der AfD ein Angriff auf die Zivilgesellschaft, eine Attacke auf diejenigen, die nicht in ihr reaktionäres Weltbild passen. Letztlich ein Angriff auf unsere plurale, liberale Demokratie, denn die braucht neben demokratischen Parteien auch eine starke Zivilgesellschaft. Wir wollen diese starke Zivilgesellschaft. Anlass für einen Antrag ist das Urteil des Bundesfinanzhofs zur Organisation Attac vom 10.01.2019, in dem festgehalten wurde, dass gemeinnützige Körperschaften über den Zweck der Volksbildung kein allgemeinpolitisches Mandat haben und Attac entsprechend bis heute auch die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Übrigens, wir halten das Urteil insofern für wichtig, da klargestellt wird, dass es eine klare Trennung zwischen Parteien und ihrem Verfassungsauftrag und gemeinnützigen Organisationen gibt, was das allgemeinpolitische Mandat angeht. Ihre Behauptung, das Bundesfinanzministerium habe über einen sogenannten Nichtanwendungserlass oder eine Nichtanwendung dieses Urteils auf vergleichbare Organisationen ist angewiesen, wird allein durch die Tatsache widerlegt, dass die Organisation Kampakt im Oktober 2019 aus dem gleichen Grund wie Attac die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Das will ich jetzt nicht politisch bewerten, aber das ist geschehen. Was Sie zudem mit Ihrem Antrag verschweigen, ist, dass der Fall Attac und der Fall Kampakt ein sehr spezieller, ein Sonderfall ist mit der Konstruktion Volksbildung und kein allgemeinpolitisches Mandat. Die große, überwiegende, die restliche Mehrheit der gemeinnützigen Organisationen aber überhaupt nicht betroffen ist davon. Sie suggerieren aber genau das Gegenteil. Das machen Sie auch bewusst, allein schon mit dem Titel keine Gemeinnützigkeit für politische Agitation. Und Sie meinen damit all die gemeinnützigen Organisationen, die Ihnen missfallen. Sie wollen die Gesellschaft verunsichern, die Zivilgesellschaft, damit sie sich nicht einmischt, obwohl sie das darf. Und das ist etwas, was wir aufs Schärfste verurteilen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn der Bundesfinanzhof hat ganz klar festgestellt, zur Verfolgung und Verwirklichung der gemeinnützigen Zwecke ist die Einflussnahme auf die politische Willensbildung selbstverständlich erlaubt. Das lassen Sie bewusst in Ihrer Rede weg und sogar auch notwendig, um das zu verdeutlichen, was das heißt. Die Arbeiterwohlfahrt ist eine gemeinnützige Körperschaft, ein Wohlfahrtsverband und mischt sich natürlich in sozial- und gesellschaftspolitische Fachdiskussionen ein, zum Beispiel mit der Forderung zur steuerlichen Umverteilung bei Vermögens- und Einkommensungleichheit. Sehr gut finde ich das. Die Caritas tut das auch, 2019 mit einer großen Kampagne. Sozial braucht digital und stellt sozialpolitische Forderungen auf. Das alles ist Teil einer pluralen, einer offenen Demokratie und Gesellschaft. Sie aber nennen dieses Engagement parteipolitisch geprägt Agitation. Das diskreditiert die Arbeit von Hunderttausenden Ehrenamtlichen, die sich für unsere Gesellschaft engagieren. Und das ist unerhört, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und eins sei Ihnen auch noch klar gesagt, und das müssen wir auch klarstellen und wollten das auch klarstellen, und ich sage es auch hier nochmal deutlich, auch zum Beispiel Fußballvereine, die großartige Integrationsarbeit leisten, die dürfen sich zu einer Demo gegen Rassismus äußern, respektive dürfen dazu aufrufen. Auch zu einer Demo gegen Diskriminierung Homosexueller aufrufen. Das verhindert weder die UEFA noch die AfD, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und leider, Herr von Stetten, haben Sie eins ja nicht ganz richtig gesagt. Wir haben einiges auf den Weg gebracht, im Gemeinschaftsrecht. Wir wollten auch noch mehr machen. Wir wollten auch klarstellen, dass es unschädlich ist, dass sich genau solche Organisationen auch politisch mal einmischen und was sagen. Das haben Sie leider im Jahressteuergesetz verhindert. Mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz in der nächsten Legislaturperiode werden wir das nachholen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieser Antrag der AfD aber ist nicht der erste, Herr von Stetten, mit dem versucht wird, unliebsame Organisationen mit der Androhung einzuschüchtern, die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Liebe Frau, Ihnen, da muss ich Ihnen sagen, die FDP mit ihrem Antrag hier auch zur Tierschutzorganisation PETA, was ist da aus der alten Bürgerrechtspartei FDP eigentlich geworden? Und da ist die CDU, die einen Parteitagsbeschluss hat, zu einer Umweltorganisation und beschließt, wir wollen dir die Gemeinnützigkeit entziehen, obwohl Sie, wenn Sie dabei gewesen wären im Ausschuss bei der Anhörung, gehört hätten, die bewegen sich genau innerhalb Ihres Zwecks und sind natürlich zu Recht gemeinnützig, auch wenn es Ihnen nicht passt. Und auch Herr Merz versteht wohl das Gemeinnützigkeitsrecht eher als Strafrecht. Gut ist, es gibt Gewaltenteilung und es entscheidet über Gemeinnützigkeit nicht Herr Merz, nicht die CDU/CSU, zum Glück auch nicht die AfD, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenig überraschend hingegen ist ja, dass AfD, FDP und auch CDU/CSU mit manchen gemeinnützigen Organisationen, mit Lobbyorganisationen kein Problem haben. Stiftung Familienunternehmen, die mit aggressiven Kampagnen die Interessen der Vermögenden zum Beispiel vertreten. Das scheint politisch opportun zu sein. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sagen ganz klar, eine liberale Demokratie braucht starke Zivilgesellschaft, die sich einmischt, auch wenn es einmal nicht passt, wenn auch uns passen manche Dinge nicht, die uns vorgeworfen werden. Das müssen wir aushalten. Und das müssen wir aushalten. Wir werden mit Olaf Scholz deshalb das Gemeinnützigkeitsrecht auch in der nächsten Legislaturperiode stärken, in dem Sinne, dass wir Zivilgesellschaft auch stärken. Und wenn Sie von der AfD nach Finanzskandalen suchen, Sie finden sie in Ihrem Laden. Verdeckte Geldflüsse, der Milliardäre Flick, Kohle aus der Schweiz, illegale Parteispenden an Frau Weidel. Gegen Herrn Meuthen soll der Staatsanwalt wegen verdeckter Wahlkampfhilfe ermitteln. Räumen Sie doch Ihren Saustall auf, bevor Sie hier die Zivilgesellschaft angreifen, die einen wichtigen Beitrag leistet für eine funktionierende Demokratie. Wir lehnen diesen Antrag, Herr von Stetten, nicht leider, sondern mit voller Überzeugung ab.
Nächster Redner ist der Kollege Njema Bobasat, die Linke.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist meine letzte Rede im Bundestag. Ich habe mich entschieden, nach 12 Jahren nicht erneut zu kandidieren, weil Zeit für was Neues ist. Und wenn ich mir heute etwas wünschen dürfte, dann wäre es, dass die AfD heute für immer ihren letzten Tagesordnungspunkt in diesem Hohen Hause hat. Die AfD hat heute wie immer totalen Murks vorgelegt. So will sie die Antifa verbieten. Aber ich muss die AfD enttäuschen. Es gibt nicht die Antifa. Das ist kein Verein. Daher kann man da auch nichts verbieten. Es ist schon bemerkenswert, dass Sie sonst immer das Ende der Meinungsfreiheit heraufbeschwören, aber selbst Meinungen verbieten wollen. Antifaschisten, Künstler und Nichtregierungsorganisationen, die Ihnen nicht in den Kram passen, wollen Sie die Gemeinnützigkeit entziehen, Ihnen öffentliche Gelder wegnehmen oder sie gar verbieten. Sie, die AfD, sind die wahre Feindin der Meinungsfreiheit. Und die AfD ist ja nicht mal in der Lage, Selbstargumente zu entwickeln. Sie zitieren ellenlang aus dem Verfassungsschutzbericht. Gerade Sie. Andere haben für das Abschreiben schon Doktortitel verloren. Großflächiges Abschreiben zeigt, dass man selbst argumentativ sehr nackt ist. In Ihrem Antrag spricht die AfD davon, dass Antifaschismus und Antikapitalismus Szenebegriffe seien. Wenn Antifaschismus ein Szenebegriff sein soll, dann kann ich nur hoffen, dass die Szene gegen Faschismus groß genug ist, damit die AfD niemals eine relevante Rolle in diesem Land spielt. Und deshalb bin ich froh, dass wir Vereinigungen wie die Verfolgten des Naziregimes, VVN, haben, die auch weiter gemeinnützig sind. Solche Organisationen, aber auch Aufstehen gegen Rassismus und viele andere, setzen sich gegen Rassismus und Faschismus ein, und das ist gut so. In Ihrem Antrag schreiben Sie, für Linksextremisten sei der Kapitalismus eine zu überwindende Gesellschaftsordnung. Hätten Sie nur ein wenig Ahnung, wüssten Sie, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes den Kapitalismus nicht in die Verfassung geschrieben haben. In Ihrem Aalener Programm trat sogar noch die CDU für einen christlichen Sozialismus ein. Alle waren sich 1949 einig. Wir geben keine Wirtschaftsordnung vor. Damit ist auch ein demokratischer Sozialismus mit einem starken Rechtsstaat vereinbar mit dem Grundgesetz. Und dafür steht die Linke. Wir sind für eine Wirtschaftsordnung, die dem Menschen dient. Gegenwärtig haben wir eine Wirtschaftsordnung, in welcher die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Und Sie von der AfD, Sie finden das ja auch super. Deshalb wollen Sie kapitalismuskritische Vereine verbieten. Sie heucheln immer, dass die Probleme der Bevölkerung Sie interessieren würden. Aber Ihre Politik ist zutiefst unsozial. Schauen wir uns das mal an. Erstens, Teile Ihrer Partei lehnen den Mindestlohn ab. Kämen Sie damit durch, würden noch viel mehr Menschen zu wenig Lohn zum Leben haben. Zweitens lehnen Sie die Mietpreisbremse ab und wollen den sozialen Wohnungsbau stoppen. Bedeutet noch höhere Mieten in diesem Land. Drittens, bei der Rente sagen Sie nicht zu einer Mindestrente, wollen das Rentenniveau nicht erhöhen. Mit Ihrem Rentenkonzept werden viele Rentnerinnen und Rentner ärmer. Und viertens, Sie finden Hartz IV und Sanktionen gegen die Menschen gut. Arme Menschen sind Ihnen egal. Der unsozialen Politik der AfD setzte ihre Abgeordnetenhausfraktion hier in Berlin die Krone auf. Hier wollten sie auch noch das kostenlose Schülerticket und das kostenlose Mittagessen in der Schule abschaffen. Schämen Sie sich nicht für solch unsoziale Vorstöße. Ihre Politik dürfte vielen Großkonzernen und Superreichen ganz recht sein. Der beste Beweis dafür sind die zahlreichen, teils illegalen Großspenden an Ihre Partei. Dass Sie beim Handaufhalten ungeniert Recht und Gesetz verletzen, das wundert mich nicht. Denn gegen 10% aller AfD-Abgeordneter bundesweit läuft ein Strafverfahren. Seit neuestem auch gegen Ihren Parteichef Herr Meuthen. Wäre die Kriminalitätsrate in der Gesamtbevölkerung so hoch wie in der AfD, ja, dann könnten wir wirklich alle nicht mehr vor die Haustür gehen. Sie kennen keinen Anstand. Und deshalb ist es ein Hohn, wenn ausgerechnet die AfD in ihrem Antrag was vom Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schreibt. Ja, unsere Demokratie braucht Schutz, vor allem vor der AfD. Die geistigen Vorväter der AfD haben die Demokratie abgeschafft und Millionen ermordet. Das darf nie wieder geschehen. Und dafür brauchen wir die wehrhafte Demokratie. Und dass Sie so laut schreien die ganze Zeit, zeigt ja nur, dass Sie voll getroffen sind. Die AfD ist eng mit der rechtsextremen Szene verflochten. Herr Gauland hat die NS-Zeit einen Vogelschiss der Geschichte genannt. Es war Herr Höcke, der das Holocaust-Denkmal als Schande bezeichnet hat. Es war der Pressesprecher der AfD, Christian Lüth, der ihre wahren Absichten auf den Tisch legte. Er sagte, dass er Geflüchtete vergasen will und dass er sich wünscht, dass noch mehr Geflüchtete kommen, damit die AfD stärker wird. Meine Damen und Herren, die AfD hat hier 4 Jahre lang Hass und Hetze verbreitet. Aus Ihren Worten wurden Schüsse in Kassel, in Halle, in Hanau. Sie tragen aufgrund Ihrer Hetze eine Mitverantwortung für diese rechtsextremen Anschläge. Umso wichtiger ist es, dass wir klare Kante gegen Rassismus, gegen Hass und Hetze zeigen. Ich möchte abschließend den Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion danken. Danke, dass Sie klare Kante gegen die da rechts außen gezeigt haben. Ich bin stolz, dass dieser 19. Bundestag eine Normalisierung der AfD verhindert hat, indem kein Kandidat der AfD zum Vizepräsidenten gewählt und ein Rechtsaußenausschussvorsitzender abgewählt wurde. Mein Dank geht auch an die demokratischen Kolleginnen und Kollegen im Rechtsausschuss für eine inhaltlich oft kontroverse, aber stets kollegiale Zusammenarbeit. Mein Dank gilt auch allen Mitarbeitern, ohne die all das hier, was wir tun, nicht funktionieren würde. Meine Damen und Herren, die Demokratie ist dann stark, wenn sie viele überzeugte Demokraten hat, die mit den Feinden der Demokratie nicht kooperieren. Möge auch der 20. Deutsche Bundestag das beachten. Es war mir eine Ehre, Mitglied dieses Bundestags zu sein. Tschüss und auf Wiedersehen.
Herr Kollege Morvasat, ich danke auch Ihnen für Ihren Dienst in der parlamentarischen Demokratie und wünsche Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute. Und Herr Kollege Dr. Baumann, für den Zwischenruf, Sie sind der Hetzer, rufe ich Sie zur Ordnung. Und jetzt erteile ich das Wort. Vorsicht, Vorsicht. Solche Entscheidungen des Präsidenten kommentiert man nicht, weil das ist die nächste Ordnungswidrigkeit. Das will ich jetzt nicht tun, sondern ich lasse es mit der Belehrung Fraktionsvorsitzender Gauland und Herr Brandner bewenden und erteile das Wort der Kollegin Dr. Manuela Rottmann, Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in Mode gekommen, innerhalb der Union fast wöchentlich für konkrete gemeinnützige Organisationen die Entziehung der Gemeinnützigkeit in den Raum zu stellen. Und es ist auch häufig in der FDP der Fall. Und deswegen habe ich mich gefreut vor Ihnen, was Sie heute gesagt haben. Das kann ich alles unterschreiben. Aber es ist nicht die Mehrheitsmeinung in der FDP. Das Urteil des Bundesfinanzhofs zur Gemeinnützigkeit von Attac hat eine erhebliche Verunsicherung ausgelöst, ob und wie gemeinnützige Organisationen ihre Ziele auch durch Einflussnahme auf die politische Willensbildung verfolgen dürfen. Es gab Zusagen, das rechtssicher zu klären. Das ist gescheitert. Olaf Scholz konnte die Zusage nicht einhalten. Die Union hat nicht mitgemacht. Und im Kern ist das auch eine verfassungspolitische Debatte, die vielleicht überhaupt nicht gut aufgehoben ist in den Händen von Bundesfinanzministern oder Finanzgerichten. Unser Grundgesetz geht nicht von politisch neutralen Organisationen oder Vereinen aus, sondern selbstverständlich davon, dass Vereinigungen in die politische Meinungsbildung eingreifen. Und Berufs- und Wirtschaftsverbände tun das auch ungehindert. Sie nutzen ebenfalls Steuerprivilegien. Und daran habe ich weder von Union noch FDP jemals ein Wort der Kritik gehört. Im Gegenteil, für den Deutschen Industrie- und Handelskammertag wurde noch schnell ein extra Gesetz gezimmert, um ihm die politische Betätigung nach einem klaren Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu ermöglichen. Und wenn dann nur die politische Betätigung gemeinnütziger Organisationen infrage gestellt, dann weiß ich doch, woher der Wind weht. Alle nicht ökonomischen Interessen sollen leisetreterisch vertreten werden. Ganz vorsichtig. Da soll man unsicher sein. Aber das große Geld soll weiter mit riesigen Anzeigenkampagnen in jeden Wahlkampf eingreifen können. Der Bundesfinanzhof hat ein verfassungsrechtliches Problem übersehen. Wer einseitig die politische Betätigung nur von gemeinnützigen Organisationen beschränkt, der greift damit auch in das Recht der Bürgerinnen und Bürger ein auf gleiche politische Teilhabe. Und Sie irren sich, wenn Sie glauben, eine stärkere Beschränkung gemeinnütziger Organisationen träfe nur solche, die Ihnen politisch fernstehen. Ich zitiere mal aus der Satzung eines gemeinnützigen Vereins. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch Verhandlungen und Gespräche mit Volksvertretern und Politikern, mit Journalisten und Vertretern von Behörden und Verbänden, Schulung, insbesondere von interessierten Politikern, Organisation von Bürgerbeteiligung, insbesondere durch Unterschriftensammlungen oder durch Vorbereitung von Volksbegehren und Volksentscheidungen und so weiter. Das ist nicht die Satzung von Attac. Das ist die Satzung des Bundes der Steuerzahler in Bayern. Dieser Verein, wenn Sie die Satzung und seine Geschäftsführung neben Attac legen, dann wissen Sie, dass der Bundesfinanzhof, sollte es jemals zu der Frage kommen, ob der Bund der Steuerzahler noch gemeinnützig ist, nicht anders entscheiden könnte als Attac. Zu politisch fällt Ihnen immer nur ein, wenn es von Ihrem Parteiprogramm abweichende Ziele geht. Wir Grüne wollen dem Bund der Steuerzahler weder die Gemeinnützigkeit entziehen, noch ihm verbieten, auf die Willensbildung in Parlamenten Einfluss zu nehmen. Wir haben nämlich keine Angst vor Argumenten. Im Gegenteil, wir wollen allen gemeinnützigen Organisationen Rechtssicherheit darüber verschaffen, dass die Teilnahme an der politischen Willensbildung ein legitimes Zweck zur Verfolgung gemeinnütziger Zwecke ist. Dabei muss es aber transparenter als bisher zugehen. Wir brauchen endlich ein Gemeinnützigkeitsregister. Und für Großorganisationen, die sich an der politischen Willensbildung beteiligen, brauchen wir auch eine Pflicht zur Offenlegung der Herkunft der Mittel, die sie dafür einsetzen. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, heißt es im Grundgesetz. Das Grundgesetz räumt den Parteien also kein Monopol auf die politische Einflussnahme ein. Und Parteien unterscheiden sich ja auch von anderen Organisationen, denn sie nehmen an Wahlen teil. Daraus ergeben sich besondere Pflichten. Und die größte Leistung der AfD in den letzten 4 Jahren war, dass sie fast jede Woche gezeigt hat, dass es da Handlungsbedarf gibt, diese Pflichten noch weiter zuzuschärfen. Deutschland, Kurier, Parallelaktionen, da gibt es noch viel zu tun. In Russland, in Polen und in Ungarn können regierungskritische Organisationen fast nicht mehr arbeiten. Sich hier darüber nur zu beklagen, finde ich aber ein bisschen verlogen. Deutschland muss es anders machen. Deutschland muss ein klares Signal zugunsten einer kritischen Zivilgesellschaft nach ganz Europa senden. Aus dem eigenen Land heraus. Dass in unserem Land niemand Angst vor einer politischen oder kritischen Zivilgesellschaft hat und dass hier auch Organisationen für Klimaschutz, für Antirassismus, für den Kampf gegen Diskriminierung an der politischen Debatte teilnehmen können. Ohne Sorge vor Verlust der Gemeinnützigkeit, ohne Sorge genauso wie Wirtschaftsverbände. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Olaf Guting das Wort.
Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst könnte man ja denken, am letzten Tag der Sitzungen in dieser Legislaturperiode gibt es vielleicht Wichtigeres, als über die Verbotsfantasien der AfD zu sprechen. Aber ich denke schon, dass das ein unglaublich wichtiges Thema ist. Es ist ein ganz wichtiges Thema, weil es geht darum, um die Meinungsfreiheit natürlich, aber auch um die Grundfesten unseres Rechtsstaates. Es geht nämlich darum, ob sich Bürgerinnen und Bürger auch darauf verlassen können, dass die Gesetze und Regeln für alle in diesem Land gelten. Und bevor ich tiefer einsteige, möchte ich noch mal kurz auf die Forderungen nach dem bundesweiten Verbot der Antifa, der AfD hier eingehen. Ich glaube, es ist allen klar, es ist ein populistischer Antrag, aber es bringt uns leider auch kein Stück weiter. Nein, es bringt uns nicht weiter, weil mit dieser Fokussierung auf Antifa und auf Linksextremismus versperren sie die Sicht und sie schaden auch der Sache. Sie wissen ganz genau, dass die Bundesregierung und die Verfassungsschutzorgane alle gefährlichen Extremismusbereiche beobachtet. Und da fragt man sich dann schon, was wollen Sie mit diesem Antrag bezwecken? Wollen Sie zwischen schlechten und zwischen weniger schlechten Extremismus unterscheiden? Wollen Sie suggerieren, dass der Nährboden für Terrorismus ausschließlich bei Linksextremismus entsteht? Oder die Fragen haben wir Ihnen schon mal gestellt vor einem Jahr, als wir diesen Antrag schon mal beraten haben. Auch damals haben Sie diese Fragen nicht beantworten können. Sie wollen extremistische Strömungen bekämpfen, tolerieren aber in Ihren eigenen Reihen den Rechtsextremismus. Was für eine Heuchelei! Was für eine Heuchelei! In Ihrem zweiten Antrag zur politischen Agitation, der Sie ja auch die Gemeinnützigkeit entziehen wollen, da muss man auch sagen, in einem Rechtsstaat, wie wir ihn haben, Gott sei Dank, kann man politisch unliebsame Organisationen und Vereine, genauso wenig wie Parteien und Vereinigungen, einfach auf die Seite wischen. Man kann sie nicht entfernen, man kann sie nicht einfach durch gesetzliche Maßnahmen mundtot machen. Und solange sich Vereine an das Gemeinnützigkeitsrecht halten und sich innerhalb der satzungsmäßigen Zwecke bewegen, darf ihnen die Gemeinnützigkeit auch nicht entzogen werden.
Ich will Sie hier nicht mit Paragraphen langweilen. Entscheidend für die Einstufung als gemeinnützige Organisation ist, ob deren Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Und wir müssen uns noch mal klar machen, diese Entscheidung, das trifft das jeweilige Finanzamt vor Ort. Und es trifft nicht der Deutsche Bundestag, wie hier manche immer wieder suggerieren. Was wir allerdings in letzter Zeit auch erlebt haben, sind im Bereich mancher Organisationen wirklich Exzesse. Man hat das Gefühl, dass in unserer reizüberfluteten Gesellschaft, ja teilweise überdrehten Gesellschaft, jedes Wort, jeder Satz, jede Tat ein Superlativ sein muss. Und um Aufmerksamkeit zu erheischen und sich von anderen Organisationen auch abzuheben, erleben wir, dass einige schlicht zu weit gehen. Wenn es Organisationen, und ich kann hier Greenpeace nennen, glauben, gibt, die glauben, dass ihre Wahrnehmbarkeit nur noch dann öffentlich erfolgen kann, wenn sie sich mit einem medial begleiteten Rechtsbruch aufmachen, dann glaube ich, müssen wir ein Stoppschild setzen und müssen mit rechtsstaatlichen Mitteln sagen, das kann nicht sein, es darf nicht zu Rechtsbruch kommen. Organisationen, die mit Kriminellen zusammenarbeiten, die sie in ihren eigenen Reihen haben, die Straftaten planen, die müssen selbstverständlich ihre Gemeinnützigkeit verlieren. Klar ist, gemeinnützig ist nicht gemeingefährlich. Und da sind wir uns doch aber einig. So, aber auch die politische Betätigung hat ihre Grenzen. Und da bleibt tatsächlich, Sie haben das Thema aufgebracht, die Frage auch an den Finanzminister, wie geht das BMF mit dem veröffentlichten ATTAC-Urteil um, das ja die Entziehung der Gemeinnützigkeit bei ATTAC bestätigt hat. Und wird dieses Urteil nun in vergleichbaren Fällen tatsächlich angewendet oder gibt es, und diese Frage steht im Raum, tatsächlich eine Agenda, die dafür sorgt, dass vergleichbare Organisationen eben keine Konsequenzen von den Finanzämtern zu fürchten haben. Das sollte jedenfalls nicht sein, denn nicht der Finanzminister und das BMF bestimmt darüber, welche Organisation gemeinnützig ist und welche nicht. Wir brauchen eine konsequente Anwendung der Regeln und nur dann kann ein Rechtsstaat auch bestehen. Diejenigen, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen, diejenigen, die sich engagieren und an die Regeln halten, die wollen wir unterstützen. Und der Kollege Christian von Stetten hat ja schon die Erfolge in dieser Legislaturperiode in diesem Bereich hervorgehoben. Wir stärken das Ehrenamt und haben gerade mit dem Jahressteuergesetz, mit dem letzten hier noch mal ein deutliches Zeichen gesetzt. Die drei Anträge heute von der AfD tragen dazu nichts bei und deswegen lehnen wir diese ab.
Für die FDP-Fraktion hat nun Linda Teuteberg das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Themen der Anträge, die bei diesem Tagesordnungspunkt zu beraten sind, nämlich die Frage der Gemeinnützigkeit politischer Organisationen und Fragen des Linksextremismus, die Debatten darüber, die sind voll von Missverständnissen und Doppelmoral. Zu den Missverständnissen gehört, dass es eine scharfe Trennlinie gäbe zwischen Gemeinnützigkeit und politischem Engagement. Nein, anders wird ein Schuh daraus. Aus guten Gründen sieht unser Grundgesetz die politischen Parteien als besondere Organisationsform vor für das politische Engagement mit allgemeinpolitischem Mandat. Auch das ist ein gemeinnütziges Engagement, aber eben ein besonderes, das aus guten Gründen aus historischer Erfahrung in der Verfassung besonders erwähnt und geschützt ist. Und aus guten Gründen gibt es deshalb auch hohe Anforderungen, die an Parteien gestellt werden. Die betreffen vor allem die Anforderungen an die demokratische Verfasstheit der Parteien und an weitgehende Rechenschafts- und Transparenzpflichten. Pflichten, die andere Vereine so nicht haben, und das allerdings aus gutem Grund. Ein Beispiel für die Doppelmoral zum Teil in der Debatte darum ist allerdings, Wenn man auch daran denkt, ein Treffen 2019 von NGOs in der Brandenburger Landesvertretung, Zivilgesellschaft im Regierungsgebäude, ist schon interessant. Nicht verlegen, konkrete Formulierungshilfen zu geben für Ihre Vorstellung von Gemeinnützigkeitsrecht. Dabei ging es um Steuerbegünstigungen, was sonst gern als Teufelszeug geschmäht wird, wenn es um andere geht. Frei nach dem Motto, Lobbyisten sind immer nur die anderen. Wir brauchen da eine versachlichte Debatte über dieses Thema, über eine sinnvolle Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Und daran gibt es einige Anforderungen. Zum einen, für die nächste Legislaturperiode nämlich, darf es kein Schlupfloch sein für intransparente Parteienfinanzierung, die an dem Parteienrecht vorbei funktioniert. Es darf, muss aber auch sinnvolle Rahmenbedingungen für vielfältiges ehrenamtliches Engagement jenseits der Parteien geben. Auch das muss dieses Gemeinnützigkeitsrecht leisten. Und es muss sinnvoll differenziert werden zwischen Brauchtum, das das Grundgesetz eher überwinden will, wie exklusive Männerclubs, aber andererseits auch sinnvolle Chöre, die sich zum Beispiel in Ausübung ihrer Kunstfreiheit dafür entscheiden, Männer- oder Frauenchöre zu sein. Da gibt es genug sinnvolle Differenzierungen für die, die sich Mühe geben wollen dabei. Eine solche sinnvolle Reform brauchen wir in der nächsten Legislaturperiode. Wichtig ist mir bei dem Thema allerdings auch, es wird so gern von Shrinking Spaces, von schrumpfenden Räumen für zivilgesellschaftliche Organisationen geklagt. Schrumpfende Räume gibt es zum Teil eher auch für die ehrenamtlichen Aktiven in politischen Parteien. Wenn in unseren Kommunen übrigens öffentliche Räume zunehmend so gewidmet werden, dass sie nicht mehr an Parteien vermietet werden. Dabei braucht Demokratie Räume, um sich zu versammeln und um gerade den demokratischen Pflichten gerecht zu werden. Und deshalb aus Angst vor extremistischen Parteien die Bewegungsfreiheit aller politischen Parteien zu beschränken, ist der falsche Weg. Verfassungspatriotismus im besten Sinne und Daseinsvorsorge für unsere Demokratie, zu der politische Parteien gehören, ist vielmehr hier für gute Rahmenbedingungen zu sorgen. Deshalb fand ich es auch schade, Herr Kollege Schrodi, dass Sie das wohlfeile Verhalten, was man so oft mitbekommt, Parteipolitik so pauschal als ein Schimpfwort zu benutzen, finde ich da schade. Man kann immer Kritik üben an dem konkreten politischen Handeln, aber Parteipolitik ist etwas, was unser Grundgesetz will, und wir sollten uns selbst nicht daran beteiligen, es verächtlich zu machen.
Zu Kollegin Teuteberg, kommen Sie bitte zum Schluss.
Genau. Abschließende Bemerkung zu dem Linksextremismus, der ja auch in den Anträgen bei diesem Top angesprochen ist. Der ist kein aufgebauschtes Problem, wie die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern mal gesagt hat. Er ist eine ernste Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Kollegin Teuteberg, meines Wissens halten Sie noch nicht Ihre letzte Rede. Das heißt, die Toleranz
kann keine Rechtfertigung in Gemeinnützigkeit finden. Wir brauchen Menschen, die sich friedlich engagieren und eine Reform der Rahmenbedingungen dafür. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte wirklich darum, die vereinbarten Redezeiten einzuhalten und nicht zu überschreiten. Sie wissen, wir haben eine Vereinbarung im Präsidium, was die Verabschiedung oder letzten Reden betrifft. Aber das setzt voraus, dass alle anderen sich bitte auch an die Spielregeln halten. Das Wort hat die Kollegin Ute Vogt für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die AfD-Fraktion zeigt mit diesen Anträgen, wie recht schon Aristoteles hatte, als er sagte, wo das Gute nicht lebt, suche die Wahrheit nicht. Denn in diesen Anträgen wird ein einfacher Trick benutzt. Man sagt die Unwahrheit, indem man einfach einen Teil der Wahrheit weglässt. Natürlich haben wir islamistischen Extremismus in Deutschland. Und natürlich machen wir uns Sorgen um steigenden Linksextremismus. Aber dass Sie es schaffen, einen Antrag über Extremismus zu schreiben und den Rechtsextremismus mit keinem einzigen Wort erwähnen, das ist typisch für die Art und Weise, wie Sie hier die Unwahrheit verbreiten. Denn der Rechtsextremismus ist es, der in unserem Land die größte Gefahr darstellt. Und der Rechtsextremismus und die Rechtsextremisten sind es, die im Vergleich zu allen anderen extremistischen Gruppen auch in Deutschland diejenigen sind, die höchste Gewaltbereitschaft und auch die höchste Zahl an Todesopfern zu beklagen haben oder zu verantworten haben. Und natürlich ist es richtig, dass unsere Demokratie auch Gegenwehr organisiert. Wir sind ein starker Rechtsstaat. Wir haben gegen Extremisten natürlich. Wir haben als starker Rechtsstaat auch die Sicherheitsbehörden mit den notwendigen Rechten ausgestattet. Aber es gehört eben zum Kampf gegen Extremismus nicht nur die Frage des Strafrechts. Das ist ein Teil, auch ein wichtiger, aber eben nicht der einzige. Und ein genauso wichtiger Teil ist die Zivilgesellschaft in diesem Bereich. Und es ist durchschaubar und durchsichtig, wenn Sie das Thema Gemeinnützigkeit so anpacken, dass jeder daraus lesen kann, dass das, was Ihnen politisch nicht in den Kram passt, einfach nicht mehr gemeinnützig sein kann. Aber Gott sei Dank bestimmen Sie als AfD in diesem Land nicht, was der Gemeinschaft nützt. Und wir haben viele Organisationen, deren Arbeit wir dringend brauchen, um unsere Demokratie stabil zu halten. Und ich kann natürlich verstehen, wenn die Arbeit des Deutschen Frauenrates Ihnen wehtut, wenn es darum geht, dass Frauenrechte gestärkt werden, dass Gleichberechtigung und Parität überall gelebt werden und nicht zuletzt in diesem Parlament. Aber dass man diesen Organisationen dann entsprechend sagt, ihr dürft zwar Interessen vertreten, aber ihr dürft nicht politisch für diese Interessen eintreten. Das ist doch ein ganz großer Irrsinn, und Sie leiten hier auch die Debatte vollkommen fehl mit Ihrem Antrag. Es gibt andere Beispiele, wenn Sie nehmen die Naturfreunde, die eintreten für Umweltschutz, für Klimaschutz, für ein Leben im Einklang mit der Natur. Wie soll denn sowas gehen, wenn man nicht gleichzeitig politische Forderungen und politische Arbeit damit verbindet? Oder selbst Organisationen wie die Jugend der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, wo die jungen Leute anfangen und den Kindern schwimmen lernen, wo die jungen Leute dastehen als Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, aber wo die jungen Leute auch ein Wertegerüst haben, mit dem sie sich hinstellen und Aktionen machen wie Badelatschen statt Springerstiefel. Natürlich tut ihnen das weh. Aber genau das macht die Zivilgesellschaft aus, die unsere Demokratie stark macht, dass wir viele Menschen haben in vielen Vereinen und Verbänden, die sich für unser Gemeinwesen und zum Nutzen unseres Gemeinwesens einsetzen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, nun hoffe ich selbst, in den letzten 27 Jahren einen kleinen Teil des Nutzens für unser Gemeinwesen beigetragen zu haben. Ich denke an und danke für viele lebendige Debatten, vielen harten Schlagabtausch, schöne Kollegialität, auch viele Freundschaften und ich denke auch an viele wichtige Gesetzesvorhaben und viele Initiativen, die unser Land nicht nur vorangebracht haben, sondern auch oft grundlegend positiv verändert haben. Und in diesem Sinne muss ich sagen, ich fand meine Abgeordnetenarbeit immer schön, immer herausfordernd. Ich hatte auch in schwierigen Zeiten immer mehr Freude als Ärger bei dieser Arbeit. Und jetzt muss ich Ihnen aber auch sagen, ich freue mich darauf, in Zukunft ein Leben mit größerer Freiheit führen zu können. Machen Sie es gut und behalten Sie mich in guter Erinnerung.
Kollegin Vogt, ich denke, im Sinne des gesamten Hauses wünsche ich Ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Und wenn ich das mal so persönlich sagen darf, Sie haben eine sehr unterschiedliche Verantwortung hier übernommen. Ich erinnere mich an viele Stunden im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Es ist ja noch immer nicht selbstverständlich, dass der Vorsitz in diesem Ausschuss durch eine Frau übernommen wird. Aber ich denke, daran wird auch weiter gearbeitet, dass es ganz selbstverständlich ist, dass wir entsprechend hier vertreten sind. Also danke für Ihre Arbeit. Das Wort hat der Kollege Marco Bülow.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren, zur Feier des letzten Tages hier in dieser Periode habe ich mir mal wieder mit den roten Schlips umgetan. Und ich mache das mal am Anfang. Ich möchte mich bedanken, sich viele für Ihre Zeit. Auch dir, liebe Ute, alles Gute. Ich glaube, das gehört dazu und es ist auch wichtig. Auch ich bedanke mich bei dem Team und den Unterstützerinnen und Unterstützern. Aber bevor sich jetzt alle freuen, ich werde auch versuchen, Sie weiterhin zu nerven. Also mich sind Sie nicht los, es ist keine Abschiedsrede. Und es ist eher eine Rede gegen diese Heuchelei dieses Antrages. Und ich fange damit an, wie eigentlich Gemeinnützigkeit aufgestellt ist und wie wichtig sie für unser Land ist. Und es ist schon interessant, dass eine Partei, die immer gerne Volkes Stimme hochzieht, dann die wirkliche Stimme der Bevölkerung so mit Füßen tritt und so unterminiert. Genau die brauchen wir nämlich, diese Gemeinnützigkeit und die vielen Organisationen und das Ehrenamt, die Menschen, die sich abrackern, um anderen was Gutes zu tun, um sich eben genau für dieses Gemeinwohl zu engagieren. Egal, ob das für Obdachlose ist, ob das im sozialen Belang ist, ob das für Menschenrechte ist oder ob das für Ökologie ist. Diese Menschen machen dieses Land aus und die machen dieses Land auch stark. Genau darauf sind wir auch weiterhin angewiesen. Und deswegen würde ich eher Gemeinnützigkeit ausbauen, als es hier zu diskriminieren. Und das an der Stelle war mir wichtig, das noch einmal deutlich zu machen. Und wenn man denn schon diese moralische Keule erhebt, dann muss man sie bitte eben auch auf die Parteien anwenden. Denn wer Großspenden kriegt, die illegal sind, wer Spendenaffären an den Hals kriegt, der sollte sich an die eigene Nase fassen und der sollte dort anfangen, vielleicht die Kriterien zu bringen. Vielleicht muss man da die Gemeinnützigkeit in Anführungsstrichen entziehen, muss man vielleicht da entziehen, dass überhaupt Spenden erstattet werden können. Denn da sollten wir anfangen, bei den Parteien, wo wir selber engagiert sind, Transparenzkriterien einzuhalten. Vielleicht auch darüber nachzudenken, ob es in Ordnung ist, dass wir Essen ausrichten und dann 9.990 Euro Spenden fallen, bevor wir sozusagen anfangen, gemeinnützige Organisationen zu beschimpfen. Da sollten wir unsere Kriterien anfangen, vor der eigenen Haustür. Ich glaube, dann haben wir eine andere, saubere Debatte. Und wenn wir uns das anschauen, auch in anderen Bereichen, Profitlobbyisten können ihre Spenden und ihre Agitation im Endeffekt sogar auch von der Steuer absetzen. Auch das ist ein Kriterium, was wir immer überprüfen sollten. Wenn wir wirklich ehrlich sind, dann vergleichen wir diese Maßnahmen mal. Ich finde es wichtig, dass wir Parteien haben. Ich finde es wichtig, dass diese Parteien bestimmte Privilegien haben. Aber genau diese zu missbrauchen, geht eben an dieser Stelle auch nicht. Darüber sollten wir diskutieren. Und mein letzter Satz. Profitlobbyismus muss zerschlagen werden. Vielen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über. Oh, um Gottes Willen. Kollege Bartle, sehen Sie es mir nach. Ich hatte mich gerade eben noch erkundigt, in welcher Funktion Sie sprechen. Also der Abgeordnete Norbert Bartle hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich trete ganz bewusst heute nicht von der Regierungsbank aus hier ans Rednerpult, sondern aus der Mitte meiner Fraktion, wo ich mich nach wie vor noch wohlfühle. Würde ich als PSD heute reden aus dem BMZ, dann würde ich als allererstes sagen, heute ist ein guter Tag für Deutschland und heute ist ein guter Tag für die ganze Welt, vor allem für die Kinder dieser Welt, die nicht immer noch ausbeuterische Kinderarbeit leisten müssen. Denn in der vergangenen Woche haben wir hier das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verabschiedet. Und das geht heute genau zu dieser Stunde durch den Bundesrat. Und dann ist es durch. Herzlichen Dank dafür. Wenn ich schon beim Dankesagen bin, dann fange ich gleich bei der Finanz-AG an, die mir diese Redezeit eingeräumt hat. Antje Tillmann, ganz herzliches Dankeschön dafür. Christian von Stetten, Olaf Gutting. Das ist das schönste Abschiedsgeschenk, das ich mir machen konnte, denn damit habe ich Gelegenheit, mich in aller Form nochmals vom Deutschen Bundestag nach 23 Jahren zu verabschieden. Und damit schließt sich auch ein Kreis. Denn in meiner ersten Periode, 1998 bis 2002, war ich Mitglied im Finanzausschuss, durfte bei Gerda Hasselfeld vieles lernen und habe in meiner ersten Rede damals geredet über Freibeträge, Haushaltsfreibeträge und so weiter und habe schon damals über Haushaltskonsolidierung und solide Staatsfinanzen gesprochen. Das Thema hat mich dann irgendwann wieder eingeholt und ich komme auch nochmals darauf zurück. Ich würde aber doch noch einen Satz zu dem heutigen Antrag der AfD sagen. Ich will es einfach herunterbrechen auf eine einfache Formel. Das Gemeinnützigkeitsrecht beschreibt, dass gemeinnützige Zwecke sich dadurch auszeichnen, dass man der Allgemeinheit dient, und zwar materiell, geistig und sittlich und in selbstloser Art und Weise. Und jede Organisation, die diesen Anspruch nicht erfüllt, sondern die strategisch, systematisch Hausfriedensbruch betreibt, Sachbeschädigungen betreibt, sogar Körperverletzungen in Kauf nimmt, muss sich die Frage stellen lassen, ob sie noch gemeinnützig sein kann oder nicht, egal ob sie von links oder von rechts, für welchen Zweck sie eintritt, der vermeintlich gut sei. Diese Frage muss sich dann jede Organisation stellen lassen. Lassen Sie mich aber Dank sagen, vor allem auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl im Wahlkreis als auch in meinem Bundestagsbüro. Und da, glaube ich, kann man schon feststellen, dass es bemerkenswert ist, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da oben sitzen Sie, mich von Bonn nach Berlin begleitet haben. 23 Jahre in Treue in meinem Büro mir zugearbeitet haben. Ich glaube, das gibt es nicht in jedem Bundestagsbüro. Dafür meinen größten Respekt. Und ich sage selbstverständlich auch Danke an die Menschen, die mich begleitet haben im BMVI, meiner ersten Staatssekretärszeit und jetzt im BMZ und in der Deutsch-Griechischen Versammlung. Ich spreche da immer von meinem Dreamteam und da ist ein Stück was Wahres dran. Die BMZ-Zeit, sage ich an dieser Stelle auch, war für mich die schönste Zeit in dieser ganzen 23-jährigen Periode. Warum? Da bin ich dankbar meiner Bundeskanzlerin, hochgeschätzten und hochverehrten Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mich in der letzten Periode zum Staatssekretär im Verkehrsministerium ernannt hat, in dieser Periode zum Staatssekretär im BMZ. Und das BMZ zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir weniger Gesetze machen, sondern eher schöne Projekte, gute Taten. Gerade gestern durfte ich den Startknopf drücken für das deutsch-afrikanische Jugendwerk. Auch das wird seine Wirkung entfalten. Dahinter lässt man gute und schöne Spuren. Und deshalb danke auch an alle in der Arbeitsgruppe, die da versammelt sind und sich mit Entwicklungspolitik beschäftigen. Das ist ein besonderer Ausschuss, denn die Mitglieder dieses Ausschusses wollen im Prinzip über alle Fraktionsgrenzen hinweg dasselbe, mit einer Ausnahme, die von da kommt, aber ansonsten mehr oder weniger dasselbe. Und deshalb ist es sehr angenehm, dort zu arbeiten. Meiner Ansicht nach müsste das BMZ eigentlich Weltministerium heißen, denn dort kümmert man sich um die Angelegenheiten dieser Welt. Und dass es wichtig ist, das sieht man allein an einem Beispiel Kohleausstieg, CO2-Reduzierung. Wir haben richtigerweise den Ausstieg aus der Kohle beschlossen. Keine Frage, da stehen wir dazu. Das ist ein gutes und ein wichtiges Signal in die Welt hinein. Ich hoffe sehr, dass uns weitere Nationen folgen. Denn andernfalls bleibt dieser Schritt nahezu wirkungslos. Warum? In Deutschland gibt es etwas mehr als 100 Kohlekraftwerke. In China mehr als 1.000, allein in China mehr als 1.000. Und genau in diesem Jahr werden 92 neue gebaut, also neu hinzugebaut, so viele wie wir abschalten. Deshalb ist das BMZ so wichtig, deshalb ist die Arbeit im BMZ unglaublich wichtig, damit wir diese Ideen, die richtig sind für unsere Welt, hinaustragen in die Welt. Und dafür ist das BMZ zuständig. Also, liebe Haushälterinnen und Haushälter der kommenden Periode, gebt dem BMZ nochmals mehr Geld, die brauchen es. In der nächsten Periode wird mit Sicherheit eine heftige Debatte stattfinden über das Thema Staatsfinanzen. Denn infolge der Corona-Krise haben wir Neuverschuldungen zu gewärtigen, die für einen normalen gestandenen Haushälter vor einiger Zeit noch unvorstellbar waren. In 2 Jahren mehr neue Schulden als ein ganzer Jahresetat, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Hat natürlich auch dazu geführt, dass unser Staatsdefizit inzwischen wieder auf über 70% hochgestiegen ist. Wir waren schon bei 59 im Jahre 2019. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Und wenn ich Stimmen höre, dass man die Klimakrise genauso heftig bekämpfen müsse und ernsthaft angehen müssen wie die Corona-Krise, womöglich mit demselben finanziellen Aufwand, dann ist das etwas, was dieser Staat und diese Staatsfinanzen nicht tragen können. Denn da überspannen wir die Möglichkeiten, die wir haben. Da empfehle ich allen künftigen Mitgliedern dieses Hohen Hauses, dass sie sich an den Ratschlag des Sachverständigenrates für wirtschaftliche Entwicklung halten, der klipp und klar sagt, eine zu hohe Staatsverschuldung wirkt immer als Wachstumsbremse und vor allem belastet nachfolgende Generationen. Es ist eine Frage der Generationengerechtigkeit, wie sehr sich ein Staat verschuldet. Und da werden Sie Debatten erleben, dass die Befürworter von mehr staatlichen Schulden, die kommen meistens aus der Ecke, die werden Ihnen sagen, wenn man das Geld auch auf Schulden basierend richtig einsetzt, richtig investiert, also in Bildung, in Digitalisierung, in Klimaschutz, in Infrastruktur, dann erzeugt das eine Investitionsrendite. Dann werden wir künftig mehr Steuereinnahmen haben und weniger Staatsausgaben haben. So argumentieren Ökonomen in der Theorie. Den Politikern in diesem Hohen Hause empfehle ich, erinnern Sie sich einfach an die vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Wir hatten Wirtschaftswunderjahre unter Ludwig Erhard, soziale Marktwirtschaft. Frau Baerbock, der war übrigens von der CDU. Was ist daraus gefolgt? Keine ausgeglichenen Haushalte, keine Rücklagen, sondern Jahr für Jahr steigende Staatsverschuldung, die irgendwann sogar in den 90er Jahren explodiert ist. Also wenn solche Renditen erzielt werden, dann werden sie in aller Regel sofort wieder verfespert in zusätzlichen Sozialausgaben. Als ich angefangen habe 1998, hatten wir einen Anteil der Sozialausgaben am Bundeshaushalt von 8,39%. Heute liegen wir bei 52%. Einfach so mal zum Nachdenken. Also, wer meint, dass über diese Investitionsrenditen dann Haushalte sich stabilisieren, der meint auch, dass ein Hund einen Wurstvorrat anlegt. Ich empfehle deshalb, und das erlaube ich mir an dieser Stelle für die kommenden Kolleginnen und Kollegen zu sagen, halten Sie sich einfach an die Regeln. Die Politik hat sich zu Recht klare Regeln gegeben. Maastricht 60% und 3%. Schuldenbremse 0,35% des BIP als maximale Verschuldung für den Bund, für die Länder 0. Leider haben noch nicht alle Bundesländer diese Schuldenbremse in ihre Landesverfassungen übernommen. Noch nicht alle. Mein Heimatland, ja, Baden-Württemberg hat es. Aber wir haben noch 4 Bundesländer, die das bisher nicht getan haben. Ich fürchte, in Berlin wird dieser Appell nicht auf offene Ohren stoßen. Halten Sie sich also an die Regeln, die sich die Politik selbst gegeben hat, auch auf europäischer Ebene. Da gibt es den Fiskalvertrag, da gibt es den Stabi-Pakt. Das sind kluge Regelungen, die auch hoffentlich auch in Zukunft hier noch tragfähig sind und Geltung haben. Denn wir brauchen in der künftigen Haushaltsfinanzpolitik brauchen wir eine klare Orientierung, die da lautet, statt Ideologie Vernunft, statt neuen Steuern Wirtschaftswachstum, dann liegen wir richtig. Und deshalb hoffe ich, dass diese Grundsätze dann auch in den kommenden Perioden gelten. Abschließend darf ich noch sagen, auf 2 Dinge bin ich stolz. Einmal, mein Büro hat in den 23 Jahren, ich rund gerechnet, ich gucke noch mal nach, dass ich nichts Falsches sage, 840 Besuchergruppen mit 41.500 Personen betreut, rund gerechnet. Das ist eine tolle Leistung. Und auf etwas Zweites bin ich stolz, man hat mir mal die Wortpatenschaft für den Begriff Generationengerechtigkeit verliehen. Mit diesem Etikett an der Brust verlasse ich dieses Hohe Haus gerne mit einer Träne im Auge, aber mit Stolz und großer Zufriedenheit hier gedient haben zu dürfen. Danke.
Kollege Bartle, ich entschuldige mich noch mal für das Versehen vorhin, aber ich hoffe, das hat nun auch diejenigen, die nicht wussten, dass sie heute das letzte Mal voraussichtlich an dieses Redepult treten, aufmerksam gemacht. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute für den neuen Lebensabschnitt Und auch hier habe ich eine persönliche Bemerkung. Wir sind gleichzeitig in dieses Hohe Haus gewählt worden. Erst noch in Bonn am Rhein und dann die Zeit Umzug nach Berlin und in unterschiedlichster Verantwortung und mit unterschiedlichsten Perspektiven. Also herzlichen Genau, auch das. Auch das. Also herzlichen Dank für alles und alles Gute. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 30.970 mit dem Titel »Keine Gemeinnützigkeit für politische Agitation«. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU, SPD, FDP, Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Niemand. Der Antrag ist abgelehnt. Tagesordnungspunkt 36b. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Demokratie erhalten, bundesweites Verbot der Antifa prüfen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 25.162 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 20.074 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Tagesordnungspunkt 36c. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktionen der AfD mit dem Titel Linksextremistische Brandanschläge und Gewaltexzesse am 1. Mai stoppen. Effektivität der Terrorbekämpfung optimieren. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 31.062 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 29.293 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Bevor ich zum nächsten Tagesordnungspunkt komme, komme ich zurück auf den Tagesordnungspunkt 13 in der gestrigen Sitzung zum Klimaschutzgesetz. Ich hatte mir vorbehalten, den Redebeitrag bzw. das stenografische Protokoll zum Redebeitrag des Abgeordneten Hilse und alle verbalen und verzeichneten nonverbalen Reaktionen noch einmal zu prüfen und hatte mir vorbehalten, entweder Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen oder anderes hier in den Raum zu stellen. Nach Prüfung der stenografischen Aufzeichnung bitte ich alle Kolleginnen und Kollegen im Rund, sich auch bei Zwischenrufen, Auseinandersetzungen einer parlamentarischen Ausdrucksweise zu befleißigen und vor allen Dingen alles zu unterlassen, was persönlich beleidigend wirken könnte. Und das sage ich generell in das Rund. Zweitens bitte ich, und das bezieht sich jetzt auf den Redebeitrag des Kollegen Hilse, aber mir fallen auch andere Redebeiträge ein, sich tatsächlich zu prüfen, inwieweit Formulierungen, die hier gewählt werden, unsere demokratischen Institutionen diffamieren und in der Öffentlichkeit auch diskreditieren. Ich will nicht die einzelnen Worte hier noch einmal wiederholen, das ist alles nachlesbar. Gleiches gilt für die Zuschreibung von Merkmalen gegenüber Gruppen bzw. Schlussfolgerungen, dass Gruppen, welche einer bestimmten Religion angehören oder angehören könnten, straffällig werden oder überdurchschnittlich straffällig werden. Ich bitte uns alle im Interesse nicht nur der Demokratie und des Ansehens unseres Hauses, sondern vor allen Dingen im Sinne des Zusammenhalts in der Gesellschaft. Auch die jetzt kommenden Tage vielleicht zu nutzen, um sich selbst zu prüfen, wie wir in die anstehenden politischen Debatten gehen und natürlich auch in die parlamentarischen Auseinandersetzungen, die es noch in dieser Legislaturperiode gibt, beziehungsweise dann im 20. Deutschen Bundestag. Wir tun uns alle keinen Gefallen wegen eines vielleicht kurzfristigen rhetorischen Erfolgs, der auch nur sehr eingeschränkt ist und wie gesagt Menschen im Wortsinne verletzen kann. So viel zum Tagesordnungspunkt 13. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt